Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir haben in diesem Psalm gehört, wie der Lobgesang des Herrn, wie die Anbetung kommt aus der Erkenntnis davon, wer du bist und was du getan hast. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du uns so auch durch diese Predigt zur Anbetung führst, dass wir erkennen, wer du bist und was du getan hast und dass wir dich deshalb mit dankbaren Herzen anbeten können. Und wir wollen dich auch anbeten, indem wir dir unsere Ohren schenken, indem wir hören auf das, was du zu sagen hast. Hilf uns, das zu tun in aller Demut und in der Bereitschaft, uns von dir ins Leben sprechen zu lassen. Ja, und wir wollen darauf vertrauen, dass dein Wort eine gute Gabe ist, die uns Gutes tut, wenn wir darauf hören. So segne die Verkündigung deines Wortes, segne das Hören auf dein Wort, dir zur Ehre. Amen. Ich möchte die Predigt beginnen mit einer Frage, und zwar der Frage danach, was dir eigentlich dabei hilft, Gott anzubeten. Was hilft dir bei der Anbetung? Nun, für viele Christen spielt Musik dabei eine große Rolle. Manche würden vielleicht sagen, wir sind jetzt bereit, Gott wirklich anzubeten, weil wir musikalisch dahin geführt wurden. Und ich denke, da ist viel Wahrheit drin. Und doch hat dann die Musik, gerade im Gottesdienst, auch immer das Potenzial für Streit. Denn musikalische Präferenzen sind sehr unterschiedlich. Es gibt Gemeinden, und ich weiß nicht, ihr kommt aus verschiedenen Gemeindehintergründen, es gibt Gemeinden, in denen werden nur Psalmen gesungen. Manchmal sogar nur a cappella, das heißt ohne Instrumente. Andere Gemeinden singen fast ausschließlich Hymnen. Das kommt vielleicht dem hier schon etwas näher. Wieder andere lassen es so richtig rocken. Da brauchst du eine große Band und moderne Musik. Und wenn es dann anders ist, als man das selber will, dann fördert das nicht die Anbetung, so denkt man. Das Problem ist aber, dass all diese Ansätze das Potenzial haben, letztendlich die Anbetung zu fragmentieren, aufzuteilen. Nicht statt gemeinsam Gott anzubeten, durch ein gemeinsames Hören und Singen von Liedern zur Ehre Gottes, teilen sich Gemeinden in Zielgruppen auf. Jeder so, wie er es gerne mag. Doch ist das wirklich Gottes Wille für Anbetung? Was lehrt uns Gottes Wort über die gemeinsame Anbetung? Darüber wollen wir heute nachdenken. Und dazu wollen wir heute zu einem Predigttext kommen, den wir vorhin schon am Anfang des Gottesdienstes erwähnt gehört haben, nämlich Kolosser. Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr den Text gerne aufschlagen. Auch in diesem Text geht es unter anderem um Lieder. Und ich hoffe, uns allen ist klar, dass Lieder nur ein kleiner Aspekt der Anbetung sind. Ihr seid ja in einer Predigtserie über Anbetung und ich hoffe, dass ihr eine Sache verstanden habt, nämlich dass Anbetung viel mehr ist als nur unsere Lieder. Anbetung sollte wirklich unser ganzes Leben sein. Ein Leben gelebt zur Ehre Gottes, das ist Anbetung. Und ein Aspekt davon sind die Lieder, die wir singen. Es ist ein uns von Gott gegebenes Mittel, was tatsächlich Anbetung fördert, weil es unsere Emotionen anspricht, weil es uns in besonderer Weise auf Gott hin ausrichten kann. Nun lasst uns den Predigttext hören und sehen, was Gottes Wort uns über Anbetung und das Miteinander in der Gemeinde zu sagen hat. Ich lese uns Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat. So vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Amen. Wir wollen uns diesen Text anschauen, wirklich mit drei Leitfragen. Die erste Leitfrage ist, was ist die Grundlage aller gemeinsamen Anbetung? Was ist die Grundlage gemeinsamer Anbetung? Dann die zweite Frage ist, wie sollte gemeinsame Anbetung aussehen? Man könnte auch sagen, was fördert diese gemeinsame Anbetung? Und dann werden wir zuletzt nachdenken über ein Grundprinzip unserer gemeinsamen Anbetung. Ja, das sind die drei Punkte dieser Predigt. Und ihr werdet sehen, dass die Predigtpunkte immer kürzer werden. Also wenn ihr am Ende des ersten Punktes die Sorge habt, das wird eine extrem lange Predigt, entspannt euch. Es wird immer kürzer, weil die Grundlage gemeinsamer Anbetung das ist, was wir anhand der Verse 12 bis 15 betrachten wollen. 4 Verse lang, dann ein Vers für den zweiten Punkt und ein Vers für den dritten. Also die Verse 12 bis 15, in denen uns der Apostel Paulus zeigt, was die Grundlage gemeinsamer Anbetung ist. Und gleich zu Beginn unseres Predigtextes in Vers 12, in der ersten Hälfte von Vers 12, sehen wir, was uns überhaupt befähigt, gemeinsam Gott anzubeten. Denn alle Anbetung Gottes beruht letztendlich auf dem Werk Gottes. Wenn Gott nicht wirkt in unserem Leben, werden wir ihn nicht anbeten. Und das klingt hier durch, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Das ist die Ansprache. Und damit greift Paulus auf Dinge zurück, die er schon vorher in dem Brief gesagt hat. Er hat betont, wer wir sind durch Gottes Werk allein, aus Gnade allein, durch den Glauben allein. Sind wir überhaupt befähigt, Gott anzubeten? Anbetung, das beherrschen alle Menschen. Alle Menschen sind von Natur aus Anbeter. Das steckt tief in uns drin. Aber wir beten die falschen Dinge an. Wir beten Geld an, wir beten Karriere an, wir beten Familie oder Freizeit an oder vielleicht auch uns selbst oder andere Menschen. Jeder Mensch hat so seinen Götze. Und auch wenn Jogi Löw Mario Götze nicht mit zur WM nimmt, bin ich mir sicher, dass alle anderen Spieler auch das Potenzial zum Götze haben. Nicht fußballerisch, sondern als Objekt der Anbetung. Vielleicht gerade die Männer unter uns sind besonders herausgefordert, dass wir nicht heute um 17 Uhr mehr anbeten als morgens um 10.30 Uhr. Ich glaube, wir wissen, wie wahr das ist, wie groß die Versuchung ist. Und wenn es nicht der Fußball ist, wenn es nicht die Spieler sind, dann sind es andere Dinge im Leben. Vielleicht das Mittagessen oder der Nachmittagsschlaf oder meine Ruhe, das, was mir so wichtig ist, dass ich darüber bereit bin, alles andere zu opfern. Doch damit Menschen zu Anbetern Gottes, des einen wahren Gottes werden, da braucht es ein Eingreifen Gottes. Gott muss unsere Herzen verändern. Wir müssen seinen heiligen Ruf hören. Gott muss uns unsere Augen auftun, denn von Natur sind wir geistlich blind und würden ihn in seiner Herrlichkeit gar nicht erkennen, sodass wir ihn dann anbeten. Nein, wir sind blind und deswegen beten wir all die anderen Dinge an von Natur aus. Wir sind geistlich tot und werden deshalb den Gott, der Geist ist, nicht anbeten. Denn Gott muss eingreifen. Und das ist das, was Paulus hier zuerst erwähnt. Christen sind von Gott auserwählt, von ihm ausgesondert. Das bedeutet das Wort heilig, geheiligt. Wir sind von Gott auserwählt, ausgesondert und in besonderer Weise geliebt. Und das befähigt uns nun dazu, ihn zu erkennen in seiner ganzen Herrlichkeit, sodass wir ihn anbeten können. Und ich hoffe, du weißt das. Lieber Christ, wenn du heute hier bist, dann ist deine Anbetung nicht Ausdruck deiner persönlichen Weisheit, dass du halt klüger bist als andere, dass du halt Gott erkannt hast, während die anderen in die falsche Richtung gucken. Nein, es ist Ausdruck von Gottes Gnade in deinem Leben. Du betest Gott an, einfach deshalb, weil dich der Herr nach seiner freien Gnadenwahl auserwählt hat, weil er dich geheiligt hat, weil er dich geliebt hat mit einer besonderen Liebe. Deine Anbetung ist gegründet in Gottes Gnade. Reine Gnade. Und allein das zu erkennen, fördert jede Anbetung Gottes. Paulus sagt nun den Auserwählten Gottes, den Heiligen und Geliebten, dass sie bestimmte Dinge tun sollen. Konkret sagt er, zieht etwas an. Hier brauchen wir auch wieder kurz den Kontext, denn in den Versen davor hatte Paulus erklärt, dass diejenigen, die aufgrund der Gnade Gottes nun von Gott ausgesondert sind als sein Volk, dass diese Menschen dazu berufen sind, das, was sie vorher ausgemacht hat, abzulegen, auszuziehen. Es gibt so alte Klamotten, die passen nicht zum neuen Leben. So heißt es zum Beispiel in Versen 8 und 9. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Das bist du nicht mehr. Ausgezogen, leg das weg. Und dann sagt er, stattdessen sollten wir Christen, wir die Auserwählten Gottes, die Heiligen, die Geliebten, wir sollten jetzt Dinge anziehen. Wir sollten uns kleiden in, und dann erwähnt er das hier, in herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Das sind die Kleider, die du anziehen sollst. Herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und diese Kleider, die hängen für dich bereit, wenn du so willst, im Spind. Du musst die nur noch rausnehmen. Die sind ja frei zugänglich. Das ist, wenn du so willst, das ist die Frucht des Geistes und dieser Geist wohnt hier schon. Und jetzt sagt er, nun zieh das an. Nun trag das auch. Ja, vielleicht nochmal aus Tagesaktualität. Eine Fußballanalogie. Es ist super, wenn gestern schon Jogi Löw gesagt hat, dass Draxler heute in der Startelf steht. Warum auch immer. Wenn Draxler nun sich, der hat sich gefreut gestern, habe ich mitbekommen. Und wenn Draxler nun heute vor dem Spiel in der Umkleidekabine sitzt und sagt, ich bin auserwählt, ich darf spielen. Und dann geht er aufs Feld in seinen Freizeitklamotten. Da wird der Schiedsrichter sagen, hier, du darfst da nicht drauf. Du musst jetzt noch das anziehen, was schon bereit hängt, nämlich das Trikot. Das ist das, was zeigt, dass du Auserwählter Gottes bist. Dadurch wird sichtbar. Du bist da schon, das Trikot hängt bereit und zieh es an. Okay? Und das sollen wir tun. Zieh an. Zieh an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und dann geh raus und spiel. Dann geht's los. Wie spielt man mit diesem Trikot? Mit diesen Kleidern? Nun, Paulus erklärt, dass diese Charaktereigenschaften, die wir anziehen sollen, dann eben auch sichtbar werden sollen im Miteinander der Gemeinde. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du das jetzt liest und sagst, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ich erkenne ohne Umschweife an, das sind gute Sachen. Aber ich tue mich so schwer damit. Ich bin nicht geduldig. Ich bin nicht so sanftmütig. Freundlichkeit, ja, ich weiß. Demut, ach ja. Aber lass dich ermutigen, lieber Bruder, liebe Schwester. Das sind Dinge, die hat Gott bereitgestellt, damit sie immer mehr deine Kleidung werden. Und vielleicht ist es noch nicht vollkommen. Vielleicht musst du noch ein bisschen reinwachsen in die Klamotten. Aber es ist schon da. Es ist angelegt in dir und es wird, wenn du Gott nur lässt, es wird in dir Raum einnehmen. Es wird immer mehr das sein, was dich ausmacht. Du kannst das anziehen. Lass dir von niemandem einreden, Demut ist einfach nicht meine Gabe. Doch. Wachs da rein. Und dann leb damit. Und deswegen werden wir auch dazu aufgerufen, leb damit. Das heißt, wie werden jetzt diese Charaktereigenschaften sichtbar? Wie tragen wir jetzt dieses Trikot, wenn wir so wollen? Nun, Vers 13 erklärt uns das. Nachdem wir die Dinge angezogen haben, heißt es, ertrage einer den anderen. Wir können sofort sehen, das hat was mit herzlichem Erbarmen und mit Freundlichkeit und Demut und Sanftmut und Geduld zu tun. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand klagert gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ist Paulus nicht herrlich realistisch? Ich meine, er geht davon aus, dass wir das in der Gemeinde brauchen. Also wir können ja so tun, wenn wir hier zusammenkommen, als wenn in der Gemeinde München-Ost bestimmt, also München-Mitte ist ja anders, aber München-Ost, da herrscht immer Friede, Freude, Eierkuchen, nicht wahr? Ja, aber da sind ja auch Menschen so mit ihren Ecken und Kanten, die ja auch noch nicht so ganz perfekt sind. Also ihr seid schon ziemlich weit wahrscheinlich, aber nein. Hier kommen immer noch Menschen zusammen, die zwar Geheiligte sind, von Gott aus der Welt geheiligt und besonders geliebt und doch auch noch im Prozess, immer auch noch von Sünde behaftet. Und deswegen brauchen wir das. Wir müssen einander ertragen manchmal. Wir haben es nötig, dass wir einander vergeben. Das gehört einfach dazu. Paulus ist hier nicht unrealistisch, er ist ganz realistisch. Das heißt, die gemeinsame Anbetung der Gemeinde beruht darauf, dass wir genau so miteinander umgehen. Könnt ihr das sehen? Dass wir eben einander ertragen, dass wir einander vergeben. Und so können wir dann wirklich gemeinsam Gott anbeten. Und wir sehen wiederum, dass das, wozu wir aufgerufen werden, gegründet ist in dem, was Gott für uns schon getan hat. Wir sollen vergeben, weil der Herr uns bereits vergeben hat. Wir stehen hier als Menschen, die gegen den heiligen Gott gesündigt haben, die ihn ignoriert haben. Die immer wieder, auch heute noch, gegen ihn handeln. Und wenn wir wissen, dass er uns vergeben hat, sollten wir dann nicht bereit sein, einander auch zu vergeben? Das ist ein Aspekt der Liebe, die überhaupt alles bestimmen sollte. In Vers 12 wurden die Christen beschrieben als die Geliebten, von Gott in besonderer Weise Geliebten. Und in Vers 14 sagt er nun, dass diese Liebe auch das ist, was uns als Gemeinde zusammenhalten soll. Ja? Über alles aber zieht die Liebe. Das ist das Wichtigste am ganzen Trikot. Über alles aber zieht die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Der Herr hat uns zuerst geliebt. Und er befähigt uns nun, weil er die, die er in dieser besonderen Liebe ausgesondert hat für sich, auch erfüllt durch seinen Geist mit seiner Liebe, die er ausgegossen hat in unsere Herzen. So steht es in Römer 5, Vers 5. Und das ist wahr. Du hast als Kind Gottes diese Liebe Gottes in deinem Herzen und der sollen wir nun Raum geben in unserem Miteinander. Zieht sie an, über alles drüber und das bringt uns zusammen als Gemeinde. Das befähigt gemeinsame Anbetung der Gemeinde. Von daher will ich sagen, es ist eher nebensächlich, wie du dich heute äußerlich gekleidet hast. Euer Pastor kommt sogar in kurzer Hose zum Gottesdienst. Ich trage auch keinen Anzug und keine Krawatte wie in München Mitte. Das ist nebensächlich. Was wirklich zählt, ist, wie wir uns innerlich gekleidet haben. Hast du diese Dinge angezogen? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und über allem die Liebe. Das ist das, was grundlegend ist für die gemeinsame Anbetung. Und wenn du dir da noch nicht ganz sicher bist, dann schau vielleicht mal in diesen Spiegel. In diesen Spiegel. Und frag Gott, zeig mir, wie sehe ich aus? Habe ich das schon an? herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe. Und wenn du merkst, ich habe noch alte Lumpen an, hier ist noch Ungeduld und ein Herz, das nicht vergeben will und eher feindselig gesinnt ist, dann bring Gott diese alten Lumpen. Bring sie ihm in einem Bußgebet. Sag ihm, Herr, nimm mir das. Vergib mir, dass ich immer noch so bin. Und er wird es dir nehmen. Und bitte ihn, hilf mir mehr und mehr, das anzuziehen, was du doch für mich bereitgestellt hast. Schließlich sehen wir in Vers 15 noch zwei weitere Aspekte, die notwendig sind für die gemeinsame Anbetung. Da heißt es, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Der Friede Christi ist ein großes Thema im Kolosserbrief. In Kapitel 1 hat der Paulus schon mal erwähnt, wie dieser Friede Gottes zu uns kommt. Da heißt es nämlich, dass Gott uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnt hat, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das ist grundlegend. Gott hat Frieden bereits gemacht. Wir, die wir einst ihn ignoriert haben, die Götzen angebetet haben, anstatt des einen wahren Gottes. Uns hat er vergeben. Er hat uns versöhnt. Er hat seinen Zorn, den er gegen diese Götzenanbetung hatte, die ihn ignoriert, die ihm ins Gesicht spuckt. Er hat diesen Zorn abgelegt. Er hat ihn auf Christus gelegt und Christus hat ihn getragen, stellvertretend für uns. Und so sind wir nicht mehr unter Gottes Zorn, sondern wir sind mit Gott versöhnt. Wir, die wir Jesus Christus kennen als unseren Retter und Herrn, den, der stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist und der den Tod überwunden hat und damit gezeigt hat, es ist genug, es ist vollbracht. Wir sind befreit vom Zorn Gottes, wir sind mit Gott versöhnt, wir haben Frieden mit Gott. Das ist eine großartige Wahrheit. Der heilige Gott schaut dich nicht mehr zornig an. Auch wenn du ab und zu noch mal die alten Lumpen anhast, er schaut dich nicht mehr zornig an. Als Vater, der seine Kinder liebt, sieht er dich an und sagt vielleicht manchmal, komm, die Klamotten müssen aus, zieh das Neue an, wasch dich noch mal ein bisschen. Aber das ist kein Zorn. Das ist ein Vater, der seine Kinder liebt, der wird sie mal disziplinieren, der wird sie mal korrigieren, der wird sie mal ermahnen. Aber er tut das nicht im Zorn, sondern er hat Frieden mit uns, er liebt uns. Und dieser Friede, der soll jetzt auch in unserem Miteinander regieren. Das heißt, wenn du und ich, wenn wir beide Frieden haben mit dem heiligen Gott, könnt ihr sehen, wie unangebracht das ist, jetzt untereinander noch Streit zu haben? Gott hat ihm vergeben und mir vergeben. Wir sind mit ihm versöhnt und zusammengestellt und von ihm gerufen worden und auserwählt worden, zusammengestellt worden, hier in einem Leib. Wie kann sein Friede, wie kann der Friede Christi dann nicht auch unter uns regieren? Vielleicht haben wir es manchmal nötig, das auch nochmal vor Gott zu bringen. Sagen, ich muss auch hier etwas ablegen, immer und immer wieder. Ich muss vergeben, so wie mir vergeben wurde. Ich muss nach Frieden streben. Nach dem Frieden, den er mir schon geschenkt hat und ihm schon geschenkt hat. Und wir sollten jetzt in seinem Leib, unter seiner guten Herrschaft, auch untereinander Frieden haben. Wenn du diesen Frieden mit Gott noch nicht kennst, wenn du dich noch nicht so in besonderer Weise von Gott geliebt weißt, dass du weißt, er hat dich herausgerufen aus einem alten Leben, dann kannst du Gott noch nicht wirklich anbeten. Das ist die Grundlage aller Anbetung. Und da möchte ich dich einladen, diesen Fragen weiter nachzugehen. Wie kannst du mit Gott versöhnt leben? Wie kannst du den Frieden Gottes in deinem Herzen haben? Wie kannst du dahin kommen, dass du dich von Gott bedingungslos und unendlich für alle Ewigkeit geliebt weißt? Wenn du Fragen dazu hast, sprich gerne nachher mich an oder Robin oder vielleicht den Freund oder die Bekannten, die dich mitgebracht haben. Und wir, die wir das erkennen durften, die wir wissen, ja, ich habe Friede mit Gott, preis den Herrn. Ich weiß mich von ihm geliebt, ich weiß um seine Vergebung. Wie können wir dann nicht das tun, wozu uns das Ende von Vers 15 aufruft? Wie heißt es am Ende von Vers 15? Und seid dankbar. Dieser Aufruf zieht sich durch den Predigtext auch weiter noch. Denn auch in Vers 16 ist nochmal die Rede davon, dass wir Gott mit dankbarem Herzen singen. Und in Vers 17 ist die Rede davon, oder nochmal der Auftrag, dankt Gott. Nun gibt es Menschen, die sagen, Dankbarkeit kann man nicht befehlen. Dankbarkeit ist etwas, das muss einfach in mir wachsen. Das glaube ich nicht. Das stimmt nicht. Sonst würde Gott uns durch sein Wort nicht dazu aufrufen. Seid dankbar. Mein Auftrag an euch. Geht nach Hause und seid dankbar. Ich habe das diese Woche mal ausprobiert. Ich hatte so ein typisches Gespräch, was man so als Pastor ab und zu mal hat. Und jemand kam und klagte mir sein Leid, eigentlich ihr Leid, klagte über alle möglichen Menschen in der Gemeinde. Der und die, der ist ja eigentlich kein Aber. Und überhaupt die ganze Gemeinde. Und dann habe ich zu dieser Schwester in einem Anflug von Sanftmut gesagt, sag mal, gibt es eigentlich auch Dinge, für die du Gott danken kannst in der Gemeinde? Und da war erst Stille. Und dann habe ich gesagt, du, ich mache dir einen Vorschlag. Lass uns doch mal ganz scharfe Beobachter der Gnade Gottes im Leben anderer und allgemein im Leben der Gemeinde sein. Lass uns einfach einen Moment nehmen und überlegen, wofür kannst du Gott danken? Wo siehst du seine Gnade am Werk in einzelnen Menschen oder auch in der Gemeinschaft der Gemeinde? Und erstmal kam ein leerer Blick zurück und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich fange mal an. Und dann habe ich ein paar Dinge aufgelistet. Wir haben im Christian-Denken-Kurs gesprochen über das, was Gott da tut, über die Mitglieder, die mutig Kollegen und Familie eingeladen haben, um da hinzukommen. Und so sind wir dann weitergegangen und haben über Sachen gesprochen und wo Gott wirklich wirkt in Beziehungen von Menschen, wo sich Dinge verändern. Und dann ist diese Person darauf mit eingestiegen und ich habe gesagt, schreib das auf. Und dann, ja, hast du mal Blatt Papier? Habe ihm ein DIN A4 weißes Blatt aus dem Drucker genommen und einen Stift gegeben. Und die Person hat nach, ich glaube, 5 Minuten die ganze Seite vollgeschrieben gehabt. Er sagt, wie ist jetzt? Kannst du Gott danken? Ja, danke, das war hilfreich. Merkt ihr, man kann dahin kommen, dankbar zu sein. Das ist etwas, das kann man Leuten sagen. Und ich möchte euch ermutigen. Ich kenne das immer im eigenen Herzen. Es gibt Phasen, da fällt es mir ganz schwer, dankbar zu sein. Ich sehe, ich kann in dem schönsten und saubersten Raum sein. Ich sehe immer den Dreck in der Ecke. Kennt ihr das so ein bisschen? Ja? Und dann rege ich mich darüber auf. Und manchmal muss ich erstmal wieder neu anfangen zu sagen, erstmal, dass wir überhaupt diesen Raum haben. Danke Gott, was für ein Geschenk. Und den Raum haben wir, weil Leute sich darum gekümmert haben, sich investiert haben. Und dann kann ich Gott danken für alle möglichen Dinge. Das heißt nicht, dass der Dreck jetzt nicht mehr da ist. Das heißt nicht blind werden oder naiv sein, aber das heißt, Dinge richtig einzuordnen. Seid scharfe Beobachter der Gnade Gottes. In deinem eigenen Leben und im Leben der Gemeinde. Und das fördert Dankbarkeit. Und das ist die Grundlage aller Anbetung. Denn dankbare Herzen, Gott dankbare Herzen beten Gott an. Okay? Das war der erste Punkt dieser Predigt. Ich gebe zu, das war mit Abstand der längste Punkt. Und ich hoffe, ihr habt es verstanden. Zieht an das, was Gott bereitgestellt hat. Lebt basierend auf dem, was Gott für uns getan hat, in einem herzlichen Erbarmen miteinander, in einer Bereitschaft, einander zu vergeben, in Liebe und in Frieden und mit dankbaren Herzen. Und in Vers 16 erklärt uns Paulus nun, wie unsere Gemeinde gemeinsame Anbetung aussehen soll oder anders gesagt vielleicht, was im Zentrum der Anbetung stehen sollte. Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Dieser Vers ist im Griechischen ziemlich kompliziert. Robin und ich haben am Freitag noch drüber gesessen. Robin hat erstmal meine Predigt korrigiert. Er hat ihn nämlich vorher schon mal gelesen. Und dann habe ich gesagt, nee, warte mal. Und dann haben wir nochmal nachgeschaut. Und dann kommt uns oft schwierig. Und das ist schwierig. Und das zeigt sich dann auch in den deutschen Übersetzungen, die alle ein bisschen anders klingen. Ich sage ein paar Dinge vorneweg, also einfach um das einordnen zu können und dann denken wir darüber nach, was das wirklich bedeutet. Okay? Also, das Erste, was wir bedenken sollten, das fängt ja schon an mit dem Wort Christi. Was ist das Wort Christi? Sehr seltsame Formulierung. Wort Gottes wüssten wir. Ne? Wort Christi oder auch das Wort von Christus. Nun, der ganze Kolosserbrief hat einen starken Fokus auf Jesus Christus. Es geht darum, dass wir ihn erkennen als den ewigen Sohn Gottes. Wenn ihr den Kolosserbrief ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass in Kapitel 1 ein längerer Abschnitt, die Verse 15 bis 20 vor allem, wirklich so ein Lobpreis sind. Vielleicht sogar ein Loblied, in dem zusammengefasst ist, wer Christus ist. Sowohl in der Schöpfung wie auch in der neuen Schöpfung, in der Gemeinde. Also wenn ihr heute Nachmittag ein bisschen Zeit habt, Kolosser 1, die Verse 15, 16, 17 zeigen uns Christus als dem, der über aller Schöpfung steht. Und die Verse 18, 19, 20 zeigen uns, wie Christus über der neuen Schöpfung steht, der Gemeinde. Okay? Also es geht im ganzen Brief um Christus. Und von daher ist es nicht ganz überraschend, dass hier das Wort auch als das Wort Christi beschrieben wird. Das ist das Wort Gottes. Ist das Wort, in dessen Zentrum die Botschaft von Jesus Christus steht. Kein anderes Wort. Es ist das Wort. Das Wort von Gott, das Wort Gottes, das Wort von Christus, das Wort Christi. Und dann das Zweite, was wir bedenken sollten, ist, dass dieser ganze lange Vers nur ein Imperativ hat, nur ein Aufruf hat. Eine Sache, die wir tun sollen, und dann gibt es mehrere Ableitungen davon, wie wir das tun sollen. Das heißt, es gibt ein Imperativ und der Imperativ ist, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist der Aufruf. Das Wort Christi soll reichlich unter euch wohnen. Und dann könnte man sagen, lehrend und ermahnend und singend. Okay? Ich weiß, das ist zumindest in meiner Übersetzung nicht klar, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wir sonst in den Wald kommen. Dann könnte man denken, wir lernen und ermahnen und so wohnt das Wort Christi unter uns. Und dann singen wir und vielleicht sagen wir so noch, wir singen in unseren Herzen, das heißt, wir singen leise. Nee. Wir sollen das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen und in unseren Herzen herrscht Dankbarkeit, aber der Gesang ist laut. Singen ist nicht im Herzen. Wir singen nicht im Herzen. Wir singen mit der Kehle. Ja? Also darum geht's. Ein Imperativ. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist der Auftrag an die Gemeinde. An die Gemeinde, in der Friede Christi herrscht und die durch Gottes Liebe zusammengehalten wird. Das Wort Christi ist das Wort, das uns Gottes Liebe verkündigt, das uns vergeben ist durch ihn, dass wir mit Gott versöhnt sind und Frieden haben. Und dieses Wort, das soll reichlich unter uns wohnen und das wird unsere gemeinsame Anbetung fördern. Das heißt, wir können ganz viele Dinge tun, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, aber wahre Anbetung hat immer etwas damit zu tun, dass wir Gottes Wort im Zentrum haben, dass wir Gottes Wort hören und darüber nachdenken. Und ich hoffe, ihr wisst das. Wenn du Kinder hast und du weißt, deine Kinder müssen noch wachsen, die müssen noch reifen, die müssen noch viel lernen. Bisschen so wie Gott mit uns. Und deswegen hast du das Anliegen, deinen Kindern zu helfen, zu wachsen und was zu lernen. Und die Kinder sagen, wir wollen Mama und Papa ehren. Und du willst was sagen. Und die hören aber nicht zu und machen ihr eigenes Ding. Hättest du den Eindruck, dass sie dich ehren? Nein, du sagst, psst, ihr müsst zuhören, ihr müsst noch lernen, ihr sollt noch so werden, wie ihr sein sollt. Wie ehren wir Gott? Wie beten wir Gott an, indem wir ihm unsere Ohren schenken? Es ehrt Gott, wenn wir ihn zu Wort kommen lassen und nicht unser Miteinander gefüllt ist von allem Möglichen, aber Gott nicht zu Wort kommt. Weil ich befürchte, es gibt immer mal wieder Gottesdienste, in denen Gott nicht viel sagen darf. Gott möchte im Zentrum des Gottesdienstes stehen. Es ehrt ihn, wenn wir auf ihn hören. Und sein Wort ist dann auch das, was wirklich Anbetung fördert. Wie wollen wir Gott anbeten, wenn wir ihn gar nicht vor Augen haben, wenn wir gar nicht bedenken von den Herzen her, wer er ist, was er für uns getan hat? Nein, wir müssen sein Wort hören, weil sein Wort wahrhafte biblische Anbetung produziert. Okay, wir beten Gott dadurch an, dass wir sein Wort reichlich unter uns wohnen lassen. Und Paulus nennt dann konkret zwei Wege, wie wir das tun sollen. Zum einen sollen wir das tun, indem wir einander lehren und ermahnen in aller Weisheit. Und zum anderen sollen wir das tun, indem wir singen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder, und zwar mit dankbaren Herzen. Ja, also jeweils etwas, was wir tun sollen und dann, wie wir es tun sollen. Wir sollen lehren und ermahnen, wie? In aller Weisheit. Wir sollen singen Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder, wie? Mit dankbaren Herzen. Ja, klar? Das bedenken wir jetzt noch ein bisschen weiter, weil das wichtig ist. Also, wir sollen einander in aller Weisheit lehren und ermahnen und so das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen. Ein wesentlicher Weg, wie das Wort Christi reichlich unter uns wohnt, wenn es gelehrt wird, ist durch die Predigt. Also ist es durchaus angemessen, dass die Predigt im Zentrum des Gottesdienstes steht. Und die Predigt soll jetzt ein Lehren dieses Wortes sein. Das heißt, ihr müsst nicht meine Storys und meine Gedanken hören, sondern ihr solltet Gott hören. Mein Job ist es eigentlich nur, Gott das Mikrofon hinzuhalten, damit er zu euch reden kann. Und ich soll das so tun, mit Weisheit, dass dieses Wort nicht nur von euch gehört wird, sondern in euch Raum einnimmt. Das ist das Ziel. Es geht nicht nur darum, dass Gott das Wort im Zentrum steht. Es soll mit Weisheit gelehrt werden, sodass es reichlich unter uns wohnt. Denn wir alle wissen, dass die allermeisten Dinge, die wir so hören im Laufe eines Tages, durch ein Ohr rein und durch das andere wieder rausgehen. Richtig? Das meiste bleibt nicht drin. Das heißt, das Ziel aller Lehre sollte sein, dass das nicht geschieht. Von daher betet für die Brüder, die hier predigen. Betet, dass Gott ihnen Weisheit gibt und Vollmacht in der Verkündigung, so dass das Wort, das verkündigt wird, anfängt in der Gemeinde zu wohnen. So, das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie wir auf Gottes Wort hören. Johannes Calvin hat mal so schön gesagt, dass das Wort Gottes nur dann wirklich etwas ausrichten kann, wenn wir es hören mit Demut, mit Lernbereitschaft oder mit Belehrbarkeit und mit Hochachtung vor Gott. Das heißt, wenn ich weiß, dass hier der heilige Gott zu mir spricht, dass das nicht, oh, heute predigt Matthias, oh, oder heute Robin, nee, oder womöglich noch wer anders. Nee, das ist völlig egal, wer hier vorne steht. Die Frage ist, bist du bereit, auf den heiligen Gott zu hören? Bist du bereit zu hören auf den Gott, der dich geschaffen und gerettet hat? Kommst du in dieser Hochachtung vor Gottes Wort? Gott spricht, ich möchte hören. Und kommst du in der Demut zu sagen, ich habe das nötig? Und kommst du mit der Bereitschaft, dich belehren zu lassen? Nicht, damit Gottes Wort anfangen kann, in uns zu wohnen, müssen wir so kommen. Das heißt, wir müssen fragen, was uns Gottes Wort vielleicht zu sagen hat, was wir noch nicht verstanden haben. Wo es uns vielleicht herausfordert. Vielleicht auch Dinge, die wir schon 100-mal gehört haben, aber die immer so an uns vorbeigerauscht sind. Mach die Tür auf deines Herzens und lass es zu, dass Gottes Wort dich trifft. Und das kann mal wehtun. Aber dann, wenn es wehtut, dann fängt es an, in dir zu wohnen. Und dann kann es sich ausbreiten. Und das ist heilsam, das ist gut. Und dann ist es auch gut, der Predigt Raum zu geben. Auch, ich freue mich, ich sehe einige, die mitschreiben. Es ist gut, mitzuschreiben. Das ist ein Weg, wie wir das Wort mehr in uns aufnehmen können. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich will nicht sagen, das muss man machen, aber es ist hilfreich. Bin dankbar, dass ihr ein Gottesdienstblatt habt, wo zumindest die drei Punkte in der Predigt stehen. Man kann das mit nach Hause nehmen und vielleicht hilft es da zu Hause mal drüber nachzudenken. Und dann fängt dieses Wort an, mehr unter uns zu wohnen. Als Prediger weiß ich ganz genau, nicht nur aus der Erfahrung von Rückmeldungen von anderen, sondern auch, wenn ich selber da sitze und andere predigen. Es gibt Predigten, da weiß ich am Sonntagnachmittag nicht mehr genau, was ich Sonntag früh gehört habe. Aber wenn ich mitschreibe, wenn ich danach mit anderen ins Gespräch komme, dann fängt dieses Wort an, unter uns zu wohnen. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt aber auch kann sein, dass wir sagen, Paulus sagt ja nicht nur, dass einer predigt, sondern wir sollen einander lehren. So. Und das geschieht auf vielerlei Weise und wir sollen das wiederum tun mit Weisheit. Ich war dankbar, Simon wusste nicht, worüber ich er wusste, worüber ich predigen würde, aber er wusste nicht, was ich predigen würde. Aber dein Gebet war so zutreffend vorhin, als du für die Eltern gebetet hast. Gib ihnen die Weisheit, hast du gebetet, ihre Kinder in angemessener Weise Gottes Wort nahezubringen. Du hast gebetet für die Kindergottesdienstmitarbeiter. Amen, Bruder, genau. Wir brauchen Weisheit als Eltern. Wir sollen das Wort reichlich wohnen lassen, auch in unseren Familien, in denen wir es unseren Kindern nahebringen. Und wir brauchen Weisheit, um es altersgemäß zu tun, sodass dieses Wort anfängt, in unseren Kindern zu wohnen. Wir brauchen Weisheit, um Gottes Wort unter uns wohnen zu lassen, wenn wir es lehren im Hauskreis, in Kleingruppen, in Zweierschaft. Oder auch einfach in unserem Miteinander, wenn wir es einander zusprechen. Interessant, dass Paulus hier das Wort gebraucht, nicht nur lehren, sondern auch ermahnen. Könnte auch anders ermutigen übersetzt werden. Das hat eine weitere Begriffsdeutung, habt ihr auch schon gehört, ermutigen, ermahnen. Das heißt, in unseren Gesprächen haben wir die Weisheit, einander Gottes Wort so nahe zu bringen, dass es anfängt, unter uns zu wohnen, indem wir einander ermutigen und ermahnen. Das braucht Weisheit. Ich weiß, wie man andere ermahnen kann, und das Wort fängt nicht an zu wohnen. Es produziert auch keinen Frieden, sondern es entsteht Streit. Du solltest mal demütiger werden. Ja, das hilft nicht. Wir brauchen Weisheit. Ich finde Galater 6,1 ein sehr hilfreicher Vers, falls du damit kämpfst, wie du das tun kannst. Da heißt es, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht. Das ist wichtig. Also nicht so schweige oder sieh drüber hinweg. Nein, so helft ihm wieder zurecht, damit das Wort wohnen kann. Und wie? Mit sanftmütigem Geist. Steckt alles drin, oder? So lassen wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen, in aller Lehre und Ermahnung. Das oberste Ziel ist dabei immer, dass dieses Wort so Raum in uns nimmt, dass wir Gott wirklich anbeten, dass wir Gott ehren, dass wir für Gott leben. Das bringt uns zum zweiten Aspekt, wie das Wort Christi reichlich unter uns wohnen kann, nämlich indem wir Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder singen und das mit dankbarem Herzen. Nur im Neuen Testament kommt Singen, kommen Lieder, kommt Musik relativ selten vor. Und es ist interessant, wie es hier jetzt vorgebracht wird. Was Paulus hier wichtig ist. Ist Paulus wichtig, einen Musikstil zu definieren? Nein! Was zählt, ist vielmehr, mit welcher Einstellung wir singen. Mit dankbarem Herzen. Und wir sollten bedenken, worum es grundlegend geht, nämlich, dass das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Das wird geschehen, wenn wir uns beim Singen vor allem auf den Herrn besinnen. Wenn wir sein Wort singen, wenn wir über ihn singen und darüber, was er für uns getan hat. Und das wird auch unsere Herzen mit Dankbarkeit füllen. Wir singen und wir werden erinnert, dass er uns erlöst hat, was er für uns getan hat. Und das produziert Dankbarkeit. Und dann ist es völlig wurscht, ob wir Psalm a cappella singen oder Hymnen oder geistliche Lieder mit einer Band. Wichtiger als der Musikstil ist der Inhalt. Okay, wir können musikalische Präferenzen haben, das ist okay. Aber weil wir ja einander ertragen in Liebe, ist das nicht so wichtig. Was wirklich wichtig ist, ist, was vermittelt wird. Das heißt, sind unsere Lieder durchtränkt vom Wort Gottes? Und sind sie so, dass das Wort wirklich anfangen kann, in uns zu wohnen. Das heißt, sind es leicht singbare Texte? Und sind es eingängige Melodien? Also es kann Lieder geben im Gottesdienst, die finde ich total toll. Aber davon nehme ich nichts mit nach Hause. Das fängt nicht an, in mir zu wohnen. Ich habe das genossen, es war eine tolle Performance. Ich habe gestaunt über die musikalischen Fertigkeiten und auch die stimmlichen Fähigkeiten. Aber es kann nicht anfangen, in mir zu wohnen. Aber es gibt Lieder, die fangen an, in mir zu wohnen. Selbst in mir. Und ich bin total unmusikalisch. Und zwar immer dann, wenn es leicht singbar war, wenn die Melodie eingängig war, wenn die Wahrheit mich tief trifft und dann höre ich das Lied und dann singe ich mit und dann bleibt es in mir. Und selbst wenn ich nach Hause fahre, summe ich es noch weiter, weil dieses Wort mich erreicht hat. Und ich sehe das an unseren Kindern, die singen zu Hause teilweise stundenlang das gleiche Lied. Ja, also Freitagabend nach der Jungschar oder Sonntag nach dem Kindergottesdienst. Kann sich darauf verlassen. Wenn da ein Lied gesungen wurde, das, wo das Wort Christi sie reichlich erreicht hat, das wohnt in ihnen. Amen. So sollte unser Lobpreis sein. Wir sollen Gott gemeinsam anbeten, indem sein Wort reichlich unter uns wohnt. In aller Lehre und Ermahnung und in unseren Liedern. Und das bringt uns zum letzten Punkt. In Vers 17 fasst Paulus wirklich seine Lehre zusammen und lehrt uns ein Grundprinzip aller Anbetung. Es heißt Vers 17, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ein Grundprinzip der gemeinsamen Anbetung der Gemeinde sollte sein, dass all unsere Worte und Werke so sind, dass sie dem entsprechen, was auch unser Herr gesagt und getan hat. Ja, ich kann in seinem Namen nur tun und sagen, was ihm entspricht. Ja, ich kann nicht in Valentinas Namen euch alle zum Mittagessen zu ihr nach Hause einladen. Geht nicht. Das geht nur, wenn Valentina mir davor gesagt hat, lad mal die ganze Gemeinde zu mir nach Hause ein und ich habe für alle gekocht. Dann könnte ich das tun. Hat sie heute nicht getan? Gibt ja hier was zu essen. Wir können nur in Jesu Namen, im Namen des Herrn Jesus, Dinge tun und sagen, die er getan und gesagt hat. Und so sehen wir, dass dieser Vers wirklich nochmal zusammenfasst, was wir bisher schon gesehen haben. Unsere Werke sollen wir im Namen des Herrn Jesus tun, so dass sie ihm entsprechen. Das haben wir in Versen 12 bis 15 bedacht, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, sollen wir Gläubigen so leben, wie Jesus gelebt hat. Wir sollen einander ertragen, so wie er uns ertragen hat. Wir sollen einander vergeben, so wie er uns vergeben hat. Wir sollen einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Sein Friede soll in unseren Herzen wohnen und soll unsere Gemeinschaft, seinen Leib erfüllen. Das heißt, der Herr hat uns seinen Geist gegeben, damit wir mehr werden können, wie er ist. Damit wir als Gemeinschaft mehr so leben können, dass wir wirklich der Leib Christi sind. Unsere Werke sollen widerspiegeln das, was er für uns getan hat. Und so tun wir alles, was wir tun, im Namen des Herrn Jesus Christus. Noch nicht. Aber da wollen wir hin. Unsere Werke sollen immer mehr die Werke sein, die er getan hat. Das ist Anbetung. Das ehrt Gott. Das ist ein gutes Grundprinzip. Alles, was du tust, tu es so, dass du es mit gutem, mit reinem Gewissen im Namen des Herrn Jesus tun kannst. Alles, was du tust, tu im Namen des Herrn Jesus. Und dann der zweite Aspekt. Als Christen sollten wir auch unsere Worte im Namen des Herrn Jesus gebrauchen. Ihr seht, das war das, was wir in Vers 16 bedacht haben. Unsere Worte werden nur im Namen Jesu sein, wenn sie die Worte sind, die Jesus für uns hat. Wenn das Wort Christi reichlich unter uns wohnt, dann werden unsere Worte Worte sein, die wir sprechen und singen können in seinem Namen. Das ist mal eine Herausforderung für die Auswahl von Liedern im Gottesdienst, oder? Singen wir das, was Jesus will, dass wir es singen? Singen wir seine Worte, das heißt nicht wortwörtlich, ich will damit nicht sagen nur Psalmen. Ich glaube, wir können Hymnen oder Lobgesänge und geistliche Lieder singen, aber repräsentiert ihn das. Repräsentiert das, was er gesagt haben, gesungen haben möchte. Aber ihr Lieben, und wenn unsere Werke und unsere Worte Jesus repräsentieren, dann brauchst du die letzte Aufforderung gar nicht mehr. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Eine Gemeinde, in der die Werke, alle Werke und Worte, die Werke und Worte unseres Herrn sind, in dieser Gemeinde wird Dankbarkeit herrschen. Dankbarkeit zeigt sich in unserer Anbetung. Unsere ganze Anbetung ist letztendlich diese Dankbarkeit. John Piper sagt so schön, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Wenn wir uns an ihm erfreuen, wenn unsere ganze Dankbarkeit auf ihn gesetzt ist, ist Gott am meisten verherrlicht. Möge die FEG München Ost eine solche Gemeinde sein. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass du deine Gemeinde baust. Und dass du sie baust, indem du Menschen herausrufst aus der Verlorenheit in dieser Welt. Danke für deine Erwählung, danke für deine Gnade, danke für deine Liebe und den Frieden, den du uns schenkst. Danke, dass wir versöhnt sein dürfen mit dir. Und danke, dass du uns durch deinen Geist befähigst, immer mehr auch die Frucht des Geistes zu produzieren und so miteinander zu leben. Herr, vergib uns, wo unsere Werke noch nicht dem entsprechen, noch nicht das widerspiegeln, was du für uns getan hast und was du durch uns tun möchtest. Herr, schenk uns Veränderung. Und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, sodass wir es auch einander lehren können, dass wir einander daran erinnern können durch Ermutigung und Ermahnung. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir es einander zusingen dürfen. Was für ein Geschenk. Und so wollen wir dich loben für die Zeit, in der wir dich anbeten durften, im Hören auf dein Wort. Und wir wollen dir danken für die Zeit, die wir jetzt noch haben dürfen, in der wir dich anbeten durch Lieder und Gebet. Gepriesen seist du in allem. Amen.